Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und den Helden aus der zweiten Reihe. Und unsere Legenden-Supporter haben gewählt, es ist Brutus the Barber Beefcake. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, zu einer ganz besonderen Ausgabe eures Lieblingsformates Helden aus der zweiten Reihe.
Ja, das stand ja unter dem Motto, Shaggy stellt seine Lieblinge hier, seine Kindheitshelden zur Wahl. Also es war knapp zwischen Brutus Beefcake und Lance Storm. Kerry Von Erich abgeschlagen bis zum geht nicht mehr. Hat sich überrascht, Shaggy, dass ausgerechnet Brutus the Barber Beefcake hier das Ding holt.
Ja, es lag wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass du mich damit ja auch immer aufziehst. Wobei ich natürlich sagen muss, dass mein erster richtiger Lieblingswrestler natürlich der Texas Tornado war. Als ich so invested war in dieses Produkt, da kam der dann plötzlich auf. Und Brutus Beefcake, das war einfach eine schillernde Figur. Ein Larger-than-Life-Charakter, wie er so im Buche steht. Wobei er so im Ring, was zumindest was seine Bedeutung angeht, nie Larger-than-Life war. Aber so optisch war das schon jemand, der sich auch abgehoben hat. Und als ganz kleiner Junge fand man sowas natürlich schon irgendwie cool.
Ich wollte es nämlich gerade sagen, weil da kommen wir gleich dann hier zum Einstieg in den Podcast. Weil ich habe natürlich diese Verbindung Brutus Beefcake WrestleMania 6 gegen Mr. Perfect. Das ist so das Match, was auch die meisten wahrscheinlich von Brutus Beefcake im Kopf haben. Plus natürlich so WrestleMania 9 mit Hogan zusammen gegen Money Inc. Das sind so die Stories, die einem da so in den Kopf kommen, gerade wenn man ein Kind der 90er ist. Aber bei Brutus Beefcake kamen für mich so ganz verschiedene Komponenten zusammen. Also zum einen finde ich, dass er einen guten Look gehabt hat. Dann natürlich das Gimmick. Aber auch ganz wichtig war für mich die Musik dabei. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso ging, aber ich finde dieser Song, den er dann als Brutus the Barber Beefcake gehabt hat, der hatte so einen Ohrwurm-Charakter, der funktioniert und passt auch sehr gut zum Charakter. Und das war was, was in der Kombination für mich auch dafür gesorgt hat, dass ich, der hat halt, weil es nicht mein absoluter Liebling oder so, aber der war schon jemand, den hatte ich auch so in meiner Top Ten drin. Also den habe ich mich immer gefreut, den zu sehen.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, die du gerade genannt hast. Es war schon was Besonderes, wenn die Musik ertönte, das Publikum ausgerastet ist und er dann so zum Ring gestruttet, gecuttet ist mit der Gartenschere in der Hand, dann sein irrer Blick. Das war schon cool zu der Zeit. Also das kann man nichts anderes sagen. Wenn man ein kleiner Junge ist und sowas sieht, dann findet man das schon super.
Und deswegen muss ich dich hier an der Stelle mal fragen, ne? Weil der hat natürlich, vielleicht im Ring ist er jetzt nicht der Allerbeste gewesen. Das musste man ja damals auch nicht sein. Das war ein Bodybuilder-Typ, den wir hier gesehen haben, der da wirklich, ja, einige Jahre im Wrestling zwar schon gehabt hat, aber wo man auch relativ schnell gemerkt hat, dass er im Ring ziemlich limitiert gewesen ist. Aber jemand, der das Charisma mitgebracht hat, der dann auch den entsprechenden Charakter mitgebracht hat, gerade auch die Zeit im Tag Team gehabt hat, wo er dann wirklich gereift ist und dann für einen Singles Run ja durchaus erfolgreich gewesen ist. Und Shaggy, trotzdem ist er jemand, der wird sehr stark durch seine Verbindung mit Hulk Hogan definiert. Also immer, wenn es heißt, Brutus the Barber Beefcake stand da in der und der Promotion im Ring, dann wird das oft abgetan mit, naja, das liegt ja auch daran, weil der von Hulk Hogan hinterhergezogen ist. Wird das diesem Charakter, diesem Mann auch gerecht überhaupt?
Ja, tatsächlich ja, auch leider schon. Und ich muss dir leider sagen auch, so viel Charisma, dem du auch zugesprichst, ich glaube, das hat auch nur funktioniert mit dem richtigen Gimmick. Und es war eigentlich auch wirklich nur das Brutus the Barber Beefcake Gimmick, was irgendwie zu ihm gepasst hat. Alle anderen Gimmicks, die er so auch verkörpert hat, auch davor, ich habe ja auch mir ein paar alte Sachen auch angeschaut, da kommt er nicht so rüber wie in der Zeit als Brutus Beefcake. Es war die Musik, es war das Outfit, es war sein Blick und es war die Schere. Also und selbst dann, als dann seine In-Ring-Zeit mehr oder weniger erstmal vorbei war nach seinem Unfall und auch der im Barbershop, der war auch kein guter Interviewer. Also der war einfach nur ein guter Brutus und Barber Beefcake für eine kurze Zeit, als das hat funktioniert. Aber ansonsten, ohne die Verbindung zu Hogan, hätte der sicherlich nie so eine andere Rolle noch, eine größere Rolle noch gespielt. Schon in der Anfangszeit nicht, darüber reden wir ja jetzt auch gleich drüber. Ich glaube, das Format sollte heute eigentlich heißen Helden aus der Reihe hinter Hogan oder so.
Ja, wir hatten ja sogar schon mal den guten Brutus Beefcake in einem anderen Helden-Podcast, so indirekt, als wir den Dungeon of Doom besprochen haben, aus den Stables aus der zweiten Reihe, wobei der Dungeon of Doom wahrscheinlich auch eher so die letzte Reihe eigentlich ist, aber war trotzdem ein witziger Podcast. Ja, lass uns doch dann hier mal in das Charakterporträt von Brutus Beefcake einsteigen. Bürgerlichem Namen heißt er Edward Harrison Leslie, oder auch, wenn man ihn googelt, zum Beispiel Ed Leslie, das ist ja auch einer von seinen, ja, typischen Namen in der Abkürzungsform. Er ist geboren am 21. April 1957, ist also jetzt inzwischen schon 64 Jahre alt, in Tampa Bay, in Tampa, Florida, so rum, nicht Tampa Bay. Und er war jemand, der schon früh dann eben auch Bodybuilding, Muskeltraining, all das, was dazugehört hat. Und er war vor allem auch ein Wrestling-Fan. Das ist einer aus der Generation. Ist nicht immer so, dass da auch das wirklich Wrestling-Fans sind, sondern hier war es wirklich jemand, der das Wrestling geliebt hat, drauf trainiert hat und vor allem dann eben auch schon sehr früh einen Hulk Hogan kennengelernt hat. Und Shaggy, da kommen wir nämlich auf den Weg, weil in der frühen Zeit ist er nicht nur von Hulk Hogan trainiert worden, damals noch Terry Bollea natürlich, sondern er ist auch vom Ivan Koloff noch mittrainiert worden. Aber die Verbindung zu Hulk Hogan prägt auch die Anfänge seiner Karriere und wir sind dann eben ja im Jahr 1977, da war er dann eben 20 Jahre alt und hat hier seinen Weg ins Wrestling gefunden.
Ja, er ist auch der Einzige übrigens, der so richtig von Hogan trainiert worden ist, weil die beiden auch viel zusammen gemacht haben. Und Hogan war zu dem Zeit, nur zu der Zeit, immer ein Stück weiter. Und später war der Abstand zwischen den beiden ja noch größer. Aber der hat sich ihn unter die Fittiche genommen, weil er es einfach mochte. Und ich muss noch mal ganz kurz dazu sagen, ich glaube, der erste Wrestler, dessen Großteil seiner Karriere vor der Zeit lag, die wir eigentlich gesehen haben. Deswegen wird es heute auch ein bisschen anderer Podcast, weil meistens ist es zumindest eine Zeit so, dass man den Wrestler noch lange verfolgt hat. Bei Beefcake war tatsächlich seine In-Ring-Zeit deutlich länger in der Zeit, in der wir es geschaut haben, in der wir es nicht geschaut haben, so rum, als umgekehrt. Also das
bei Roddy Piper hatten, da ging es noch weiter zurück, zum Beispiel in dem
Personality-Podcast. Ja, wobei Roddy Piper auch, das stimmt, da hast du vollkommen recht, aber Roddy Piper hat natürlich noch mehr erlebt in der Zeit, in der wir ihn erlebt haben. Und
oh ja.
Das war bei Beefcake nicht unbedingt nochmal so. Da kam ja, die große Zeit lag eigentlich so in der Zeit, als wir angefangen haben, was danach, gut, er hatte nochmal ein Starcade-Main-Event, aber das ist ja natürlich auch die Bindung zu Hogan, die du gerade angesprochen hast. Denn die beiden waren ja erstmal schon in die ersten Jahre tatsächlich Brüder.
Genau, ja, also die haben verschiedene Tag-Team-Formationen hier gebildet und Leslie ist dann auch unter dem Namen Ed Boulder angetreten. Bollea, also Hulk Hogan, dann als Terry Boulder und später dann auch in einem etwas, ja, ich sag mal, etwas klamsigeren Gimmick, also ein bisschen klamaukigeren Gimmick, war er dann auch Dizzy Hogan, nachdem Terry Bollea zu Hulk Hogan geworden ist. Und wenn man sich anschaut.
Genau genommen muss ich gleich kurz, also er hat ja, da waren auch manchmal Momente da, wo er nur wenige Wochen oder Monate einen anderen Namen hat. Ja. Also er hieß ja erstmal tatsächlich auch nochmal Ed Hogan, als er dann auf die coole Ideen kam, sich dann in Dizzy Hogan umzubenennen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, wie Brutus Beefcake damals aussah, also Hogan hatte ja schon schütteres Haar, Beefcake noch volles, auch in dem Fall erblondetes Haar und einen pfiffigen Schnurrbart. Also der sah schon cool aus.
Naja, cool. Ich lasse es einfach mal so stehen, wenn Shaggy das cool findet. Auf jeden Fall auch Brutus Beefcake, jemand, der dann ja einmal die Territories hier einmal komplett durchschritten hat. Ne? War in der AWA zum Beispiel dann schon zur frühen Zeit. Wir sind jetzt so 77, 78, dann im späteren Verlauf dann eben auch, also zu der Zeit hat er erstmal in der CWA angefangen, dann bei MSW hat er gewrestelt. Danach kam die AWA, das war so 81 herum. Er hat auch in Deutschland gewrestelt, habe ich gestern noch im Something to Wrestle Podcast gehört, weil eben da auch die guten Paychecks zu holen waren, einfach mal raus und dann eben nach Übersee konnte man auch gut als Referenz verwenden. Hat dann im späteren Verlauf bei PNW gewrestelt und bei ganz vielen anderen Promotions. Und natürlich hat er, da müssen wir jetzt gar nichts vormachen, auch dann vom Aufstieg von Hulk Hogan profitiert. Ne? Das ist dann einfach auch so. Er war aber auch in Japan zum Beispiel zwischendurch aktiv, hat bei New Japan gewrestelt, teilweise auch gegen Hulk Hogan sogar und auch stand er noch im Ring mit Leuten wie Antonio Inoki. Also er wurde da schon immer sehr prominent mitgezogen. Aber man sieht, wenn man sich so die Match-Statistiken bei Cage Match anschaut, weil so viele Matches da, die kann man sich dann tatsächlich nicht anschauen. Aber da sieht man sehr oft einfach, dass Hulk Hogan und Ed Leslie in verschiedene Kombinationen eben aufeinander trafen. Sehen wir beispielsweise hier bei diesem New Japan Run Antonio Inoki und Hulk Hogan gegen Ed Leslie und Sergeant Slaughter in der Corican Hall. Warum auch nicht? Aber was ich damit sagen möchte, der ist nicht jemand, der jetzt aus dem Bodybuilding-Studio einfach ins WWF-Geschehen reingeworfen worden ist, sondern der hat auch schon da eine längere Karriere hinter sich gehabt. Ne? Der war da schon 7 Jahre aktiv, auch wenn da natürlich der Name Hulk Hogan eine dominante Rolle gespielt hat, Shaggy.
Klaro, kann ich nichts weiteres zu sagen, denn es ist de facto so. Also er ist quasi immer mit Hogan auch gezogen und in Hogans ja, Schatten ja auch angetreten. Da reden wir jetzt heute noch mehrmals. Den Namen Hogan werden wir, glaube ich, heute noch sehr, sehr oft erwähnen.
Ja, das auf jeden Fall. Und es ist, wie es ist, ne? Hogan wurde immer größer, Hogan wurde bei der WWF ein Star und Hogan hat natürlich dann auch seinen Namen hier entsprechend in die Waagschale geworfen und hat dann eben auch dafür gesorgt, dass Brutus Beefcake hier ins Gespräch kam. Und da muss man sich natürlich erstmal fragen, damals, du hast gesagt, hat er noch einen ganz anderen Charakter porträtiert, als er da als Dizzy Hogan, Eddie Hogan, Ed Boulder, was auch immer unterwegs gewesen
Dizzy ist. Dizzy Golden zum Beispiel auch, ist auch ein Name, den er getragen hat, wenn er dann im Singles-Bereich mal unterwegs war. Also all das waren so Namen. Naja, aber dann die WWE hat ja unter, hat oder WWF damals ja im Grunde genommen. War's ja noch. Und da hat er erstmal nochmal was ganz anderes bekommen. Und zwar ist er damals erstmal unter dem Namen Baron Beefcake angetreten. Hast du da mal Bilder von gesehen?
Mit so nee.
Komisch, nee, tatsächlich nicht. Zylinder und auch so ein komisches Outfit. Das hat man aber relativ schnell fallen gelassen, weil auch Beefcake selber gar nicht genau wusste, was er da genau porträtieren sollte. Und dann kam man auf die Idee, ihm dann doch das Gimmick eines, wie sollte es so schön sein, funktioniert im Familienunternehmen sehr gut, eines männlichen Strippers bekommen.
Ja, also tatsächlich über die Entstehungsgeschichte des Charakters, des Gimmicks Brutus Beefcake, da gibt es so verschiedene Geschichten. Da ist zum einen natürlich dieser Vergleich mit dem Male Stripper, wie man so schön sagt, wenn man das auf den englischen Websites nachliest, dann wird das sehr oft als Referenz rangezogen. Es gibt aber auch die Geschichte, dass er stark an den damaligen Stylisten von Vince McMahon angelehnt gewesen ist, von seinem Charakter her. Und der Name Brutus Beefcake, der Nachname Beefcake, der kam wohl von Linda McMahon. Man hat überlegt, was machen wir mit dem? Wie gesagt, vorher noch unter dem Hogan- und Boulder-Namen hier, was stellen wir mit dem an? Und dann hat Linda sich den angeguckt und hat gesagt, nee, Beefcake, ne? Also Fleischklops, ne? Weil er einfach so ein muskulöser Typ gewesen ist und das passt. Und dann haben sie eben überlegt, was machen wir denn als Vorname? Na, irgendwas muss da, weil Beefcake auch so vielleicht als zwei Worte, das klingt ja total merkwürdig, ne? Deswegen muss man überlegen, was machen wir damit? Da haben sie halt rum überlegt, ja, gab so einen Namen wie, man wollte ja dann auch immer diese Alliteration haben, ne? Also BB musste es dann sein, also Billy, Bobby, Barney, keine Ahnung, solche Namen sind dann da im Raum gestanden und dann war es tatsächlich Hulk Hogan, der auf den Nachnamen, auf den Vornamen Brutus gekommen ist. Übrigens nicht angelehnt an römische Geschichte, da wäre es dann ein bisschen zu weit gegangen bei Hulk Hogan, sondern angelehnt an die Popeye-Serie, ne? an den Gegenspieler von Popeye damals. Ne?
Genau, der mit dem Vollbart. Da begann es auch schon übrigens, dass Hogan ihn auch backstage tatsächlich auch Brother Pooty genannt hatte. Da begann das schon tatsächlich, weil es sich auch ein bisschen über den Namen, den er selber kreiert hat, auch lustig gemacht hat. Später nutzte er diesen Namen ja sogar auch mal im Ring, aber so wurde er immer dann ab da auch von Hogan bezeichnet tatsächlich, Brother Pooty. Und wir haben es gesagt, er startete als männlicher Stripper mit Manager, als Heel, mit Johnny Valiant, der damals nicht nur ihn gemanagt hat, sondern auch schon einige, aber da sollte er ja als das erste Mal auch so einen richtigen Manager bekommen, der auch schon ein Standing bei der WWF hatte.
Genau, ganz wichtig, zu diesem Zeitpunkt noch kein Barber, also da wurde noch nichts geschnitten oder sonst irgendwas, aber man hat hier schon sehr früh gesehen, dass da eben die Verbindung von Brutus Beefcake und Hulk Hogan, dass die schon sehr dominant gewesen ist und dass die dann eben auch ja schon sehr früh in der Karriere quasi aufeinander getroffen sind, wo auch ein Brutus Beefcake noch gar nicht so weit gewesen ist, also wenn man sich ja die House-Show-Matches anschaut, da hat er dann, ja, gegen Leute wie einen Tito Santana gefädelt, gegen einen David Sammartino, auch das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil daraus mündete dann eine kleinere, größere Story gegen Hulk Hogan. Und der hat tatsächlich dann schon 85, also kurze Zeit, nachdem er hier 84 zur WWF aufgeschlagen ist, da hat er dann schon gegen Hulk Hogan gefädelt. Dumme Zufälle gibt's, ne?
Ja, so kann's passieren. Aber du hast es gesagt, natürlich war er noch nicht der Barber, aber sein Outfit ging schon so ein bisschen in die Richtung. Also so, es waren dann schon die figurbetonten Hosen, kann man eigentlich bei Wrestling schwer sagen. Aber es ist auch so, dass, man kennt es ja, dass ja dann auch Teile der Hose fehlten und man hatte auch schon, also so krass war es noch nicht, aber das wurde ja immer extremer. Aber es war schon so, dass dann auch mal Risse in diesen Outfits waren und so, weil er war ja ein männlicher Stripper, der darf sowas tragen.
Genau, und man hat sich dafür auch Unterstützung geholt, nämlich auch wirklich Designer-Unterstützung, um dieses Spandex quasi anzufertigen. Ich habe den Namen nicht mehr parat, aber es ist auf jeden Fall der Designer gewesen, der unter anderem auch für Leute wie Aerosmith damals die Spandex-Hosen gemacht haben und der hat auch für ihn die Outfits gemacht. Na, also ganz interessante Verbindung hier mit Rock Wrestling und Spandex vielleicht.
Ja.
Die wir hier haben. Auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Das war halt nichts, was er selber entwickelt hat, sondern das ist quasi immer für ihn entwickelt worden. Und wir haben es angesprochen, die Anfangsfehde dann sehr früh gegen Hulk Hogan, da dann teilweise auch wirklich bei ja großen Veranstaltungen, ne? Und wir haben gerade David Sammartino angesprochen, da gab es ja das Match bei der ersten WrestleMania Madison Square Garden der beiden und dann im Anschluss diese Fehde mit Hulk Hogan und vor allem da auch dann die Geschichte, dass ja Brutus Beefcake Hillbilly Jim damals im Februar 1985 attackiert hat und daraus eine weitere Geschichte sich entsponnen hat, quasi Fehde mit Hogan intensiver geworden ist, weil Hillbilly Jim stand ja damals storyline-mäßig unter dem Schutz von Hulk Hogan, Shaggy.
Das war quasi der Schützling. Hogan, sein genau. Mentor, der sich um ihn gekümmert hat und aus Hillbilly Jim auch einen Star formen wollte. Und der hat natürlich das nicht gern gesehen, dass ein Beefcake einen Hillbilly Jim attackiert hat, der sogar dann kurzzeitig ausgefallen ist, dann aber auch wieder zurückkam und auch an der Seite von Hogan stand gegen Beefcake. Aber auch Beefcake sollte nach der Fehde auch nicht lange alleine bleiben.
Genau, weil das ist wahrscheinlich so, vielleicht wrestlerisch sogar seine beste Zeit, sage ich mal, die jetzt kommt. Weil man hat schon gemerkt, da fehlt ein bisschen was. Also der zieht zwar durchaus Reaktionen und der kommt durchaus gut an als Heel, aber da fehlt ein bisschen was im Ring und der braucht noch ein bisschen Unterstützung an seiner Seite. Und da hat man ihn dann eben an die Seite von Greg the Hammer Valentine gesteckt. Greg Valentine, Second Generation Wrestler, Jimmy Valentine, sein Vater. Und dann haben sie auch gleich noch den guten Johnny Valiant, den haben sie als Manager noch behalten. Und dann haben wir das Dream Team gehabt. Greg Valentine, damals ein durchaus angesehener Wrestler, der auch sehr hart gearbeitet hat und auch ein ehemaliger IC-Champion gewesen ist. Und Shaggy, das Dream Team war auch dann ab Sommer 85 wirklich eine Macht, muss man sagen, bei der WWF, oder?
Ja, die waren auch im Tag-Team-Titel geschehen, da auch sehr aktiv, hatten große Geschichten, unter anderem mit dem US Express, Barry Windham und Mike Rotunda, die wir beide auch noch kennen, also Mike Rotunda, der spätere Irwin R. Scheister, Vater von unter anderem Bray Wyatt. Und das war auch eine große Fehde. Ich erinnere mich noch an auch eine Geschichte mit den British Bulldogs. Das mündete ja auch in dem Titel Verlust dann gegen die British Bulldogs. War das WrestleMania 2? Ja, ja.
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 WrestleMania 2. Sehr, sehr gutes Match, muss man dazu sagen.
Übrigens, also
sehr
klassisches. Ja. Tolles Match. Aber ganz kurz zu Greg the Hammer Valentine. Das ist ja auch so ein Unikat. Ich glaube, es gibt zwei Wrestler auf der Welt, die damals in der Zeit Mitte der 80er noch genauso ausgesehen haben wie heute und tatsächlich damals schon alt aussahen, aber nie wirklich gealtert sind bis heute gefühlt. Das ist natürlich Arn Anderson auf der einen Seite und das ist Greg the Hammer Valentine, die alle schon immer so aussahen, wie sie heute aussahen.
Schon. Ja, du sprichst auf dieses berühmte Foto von Greg Valentine und Brutus Beefcake an, wo die irgendwie in Klappstühlen auf der Veranda sitzen und sich's gut gehen lassen.
Ja, das ist ganz genau.
Also googelt das mal. Sieht ganz witzig aus. Ne? Aber wie gesagt, Greg Valentine damals schon wirklich ein etablierter Star und der sollte einfach hier Brutus Beefcake ein bisschen, ja, helfen dabei, dass er wirklich auch mehr In-Ring-Praxis bekommt. Du hast gerade die Fehde mit Barry Windham, Mike Rotunda angesprochen. Da haben sie sich ja auch im August 85 haben sich ja dann auch die Tag-Team-Championships geholt. Und die haben als Heel-Team super gut miteinander funktioniert. Muss man einfach sagen, das hat gut geklappt. Auch dieses Match gegen die British Bulldogs zum Beispiel, das ist ein Match, was man sich sehr gut anschauen kann. Das ist ein klassisches Tag-Team-Match für die damalige Zeit. Aber gerade so, was das Heel-Work angeht, war das absolut in Ordnung. Also da kann man nichts gegen sagen. Und damals war ja die Tag Team Division auch durchaus, ich sag mal, prominent besetzt hier. Ne? Wir haben die Killer Bees dann zum Beispiel gehabt, die Bulldogs haben wir schon angesprochen. Hey, nichts gegen die Killer Bees.
Ja, gut, ich auch, aber gut, dass du die als erstes nennst bei einer prominent besetzten.
Das war tatsächlich eines der frühen Programme, die sie gehabt haben, wenn man so in die Hausshow-Ergebnisse hier reinschaut. Ne? Aber
Beeper and Blair sollte übrigens auch noch eine wichtige Rolle spielen in wenigen Jahren. Aber da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen.
Genau, aber dann vor allem eben diese Fehde dann auch mit den British Bulldogs kombinierend bei WrestleMania 2. Das war dann die ganz, ganz große Geschichte hier auch. Und dann im Nachgang sollte sich das Dream Team, die haben nicht mehr so die allergrößten Matches gehabt, haben dann immer wieder mal versucht, sich hier den Titel zu holen, aber sind eigentlich dann aus dieser Titelverfolgerrolle ein bisschen rausgefallen. Und irgendwann hat man sich dann überlegt, dass man ja auch mit Brutus Beefcake was alleine machen könnte. Und dann gab es eben den Split von dem Dream Team, nämlich bei WrestleMania 3. Da gab es dann Ärger nach dem Match gegen die Rougeaus. Auch ein unterschätztes Tag-Team, muss ich mal dazu sagen. Ich mochte die Rougeaus immer ganz gerne. Und ja, da gab's dann den Split und Valentine und Valiant sind dann gemeinsam mit Dino Bravo damals abgezogen und Brutus Beefcake ist zurückgelassen worden und das war dann die Story, in der Brutus Beefcake zum Babyface geturnt ist.
Ganz genau. Dino Bravo und Craig Valentine wurden zum New Dream Team übrigens danach auch. Und Brutus Beefcake, der wurde da ab sofort Face. Und das erste Mal, jetzt hier in der WWF damals. Und bekam auch relativ schnell schon sein Gimmick. Also sein Barber-Gimmick ist ja dann auch in der Geschichte. Hat Roddy Piper geholfen in seiner Fehde mit Adrian Adonis. Da gab es ja diese auch Match-Stipulation, dass es hier um die Haare auch gehen sollte. Und das war natürlich ein willkommener Gruß für ein neues Gimmick namens Brutus the Barber Beefcake.
Das ist nämlich das Ulkige an der Sache, ne? Weil es ist ja wirklich so, dass wir WrestleMania 3 haben. Auf der einen Seite gibt's den Split und dann quasi kurze Zeit später, wirklich bei derselben Show, taucht dann eben Brutus Beefcake an der Seite von Roddy Piper auf, unterstützt den im Match, macht den wieder wach quasi, als er hier ausgenockt gewesen ist, und dann danach unterstützt der Piper auch dabei, wie hier Adrian Adonis die Haare geschnitten werden. Ja, und also man würde sagen, es ist ein bisschen übers Knie gebrochen gewesen, aber man hat es ja eigentlich sehr clever gemacht. Ne? Man hat aus einem Mid-Card-Tag-Team-Act dann jemanden gemacht, der sofort in so einer emotionalen Story, wo auch die Welt drauf geblickt hat, wir haben es im Roddy Piper-Podcast gesagt, wie wichtig dieses Match auch gewesen ist und was für eine Aufmerksamkeit dieses Match kreiert hat. Man hat es quasi direkt dafür gesorgt, dass Brutus Beefcake hier eine prominente Rolle hat. Und ja, Shaggy, der Barber war ja auch was, was auf jeden Fall einem als Fan total aufgefallen ist, ne? Nämlich diese Geschichte, dass er dann mit seinem Finisher, dem Sleeper Hold, seine Gegner erstmal bewusstlos gewirkt hat und dann im Anschluss dann eben ihn ein paar Haare abgeschnitten hat, lieber Shaggy. Ja. Und da weiß man ja auch, das ist nicht das, was immer gut angekommen ist. Klar, bei Jobbern, die haben da eh nichts zu melden gehabt, aber man weiß auch, dass es da andere Talents gegeben hat, die nicht ganz so glücklich gewesen sind.
Es ist so, ja, sogar so, dass in der Geschichte Piper ihm quasi auch so ein bisschen den Sleeperhold auch übergeben hat. Das war ja auch Pipers Finisher. Also das hat, da waren Freunde Piper zu dem Zeitpunkt ja dann auch sehr beliebt, und dadurch in dem Zuge war natürlich ein Brutus Barber Beefcake dann auch sehr, sehr beliebt. Und du hast gerade das mit der Schere auch angesprochen. Ich würde gerne ganz kurz direkt nochmal sagen, ich habe damals nie verstanden, warum er diese Gartenschere, er hat ja wirklich eine richtige Gartenschere. Man hat ihm nicht mal irgendwie eine große Schere gebastelt, die er mitbringen konnte, sondern er hatte eine Gartenschere, die er immer gezeigt hat und damit auch immer so die angedeutet hat, damit schneide ich alle ab. Und am Ende hat er ja dann meistens eine kleine Schere oder auch mal so ein Rasierapparat genommen. Meistens war es die kleine Schere, aber die große Schere hat er immer mit zum Ring gebracht, die Gartenschere. Das habe ich irgendwie auch nie so ganz verstanden. Ging dann erstmal weiter mit einer Fehde mit seinem Ex-Partner, Craig Valentine, in einer Mini-Fehde nochmal. Da hat aber dann auch Beefcake ganz klar die Fehde für sich entschieden. Und dann ging es das erste Mal dann tatsächlich auch zumindest in Richtung Single-Gürtel-Fehde. Und zwar mit niemandem geringeren als dem besten Intercontinental Champion aller Zeiten, wie er sich zumindest selber bezeichnet, dem Honky Tonk Man.
Ja, das war dann natürlich auch so eine Geschichte, aber da gibt's dann auch im Anschluss ein bisschen, Problemchen, weil da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, weil natürlich da auch der Ultimate Warrior nochmal dazwischen gekommen ist. Die Fehde, eine Sache will ich gerade mal ansprechen, nämlich die Gartenschere. Ich musste da gerade an Drew McIntyre denken, ne? Mit großen, scharfen Gegenständen zum Ring kommen. Also heute sehen wir das. Vielleicht sollte Drew McIntyre auch einfach so ein kleines Schwert dabei haben dann.
Ja, das ist eine gute Idee. Das würde, ich sag mal so, das große Schwert macht schon seinen Charakter nicht mehr ganz so cool, wie er es mal war. Und dann, wenn er so ein kleines Schwert bekommen würde, das würde mich freuen. Da würde er sagen, hallo, Midcard, ich bin endgültig wieder zurückgekommen.
Ja. Nein, aber ich finde, das hat ganz viel zu diesem Charakter beigetragen. Auch die Gesten, er hat ja dann auch immer dieses mit den Fingern, dieses Abschneiden gemacht. Es ist ein Kiddie-Charakter gewesen im Endeffekt, aber hat dann trotzdem total gut funktioniert und der hat einen enormen Wiedererkennungswert gehabt. Und wie gesagt, man macht sich ein bisschen über Ed Leslie lustig, aber gerade in der Zeit, der war schon jemand, der war hot und der gehörte auch dann in den weiteren Jahren wirklich zu den Rising Stars, lieber Shaggy. Du hast es gerade angesprochen hier, wir haben die Fehde gegen den Honky Tonk Man. Es sollte ja nie zu einem Titelwechsel hier kommen, weil es gab immer wieder DQ-Siege, DQ-Finishes, aber man hat ihn hier schon ordentlich präsentiert und auch der Honky Tonk Man musste dann im Verlauf Haare lassen.
Ja, der hat tatsächlich ein Stück seiner Mähne, wollte ich gerade sagen, seiner Locke irgendwie verloren. Und das machte ja quasi auch den Honky Tonk Man, für die ihn nicht kennen, ist ja quasi so eine Elvis-Kopie, ein Elvis-Imitator. Wobei er sagen würde, Elvis hat ihn in den Jahren zuvor imitiert. so würde er es wahrscheinlich eher sagen. Also das war schon eine Fehde, die auch funktioniert hat. Man hat damals schon gehofft, dass Brutus Beefcake sich hier Gürtel holen könnte. Der Warrior ist dazwischen gekommen, du hast es gesagt. Aber der Honky Tonk Man, jemand, der sich auch immer hat disqualifizieren lassen oder auszählen lassen, so, das war immer seine Art und Weise, den Gürtel zu behalten. Er hat sich quasi immer weggesneakt und das hat er auch gegen Brutus Beefcake gemacht. Und die Fehde der beiden, die hat super funktioniert.
Ganz genau das. Also, da waren dann auch noch, Sherry Martell war noch mit dabei und George the Animal Steel war noch mit dabei. Also, man hatte wirklich dann versucht, hier auch wirklich Star Power mit reinzubringen und da wirklich eine große Geschichte zu erzählen. Es gab ein Match der beiden bei WrestleMania 4. Da gab es erneut einen DQ-Sieg, nachdem Jimmy Hart eingegriffen hat. Aber trotzdem, ja, wollte dann Brutus Beefcake Haare schneiden und hat sich dann im Anschluss Jimmy Hart geschnappt, weil der gute Honky Tonk Man seinen Manager im Stich gelassen hat und hat dem die Haare geschnitten. Und im Anschluss, es war eigentlich auch geplant, dass Brutus Beefcake hier noch seinen Feel-Good-Moment bekommt, dass der Titelwechsel kommt. Es ging dann im Anschluss in eine Fehde mit dem Outlaw Ron Bass. Wir sind jetzt im Jahr 1988. Und ja, der Outlaw hat dann storyline-mäßig natürlich den guten Brutus Beefcake hier bei Superstars of Wrestling mit seinen Sporen verletzt. Da gab's ordentlich Blut, auch das war damals eine Seltenheit. Aber das war dann eben die Erklärung dafür, weshalb Brutus Beefcake dann beim SummerSlam 88 nicht gegen den Honky Tonk Man antreten sollte, sondern Shaggy, das war ja der Ultimate Warrior, der dann da in die Bresche gesprungen ist. Und wir wissen, das war ja auch der Beginn des kometenhaften Aufstiegs des Warrior, weil er dann ja auch wirklich den Honky Tonk Man, du hast es gesagt, Rekord Intercontinental Champion in knapp 30 Sekunden hier abgefertigt hat.
Genau, es gab den Überraschungsgegner, der sich dann als Ultimate Warrior entpuppte und der Honky Tonk Man konnte hier in diesem Fall nicht mehr fliehen, konnte sich nicht die Disqualifikation ausziehen lassen, denn der Warrior hat einfach kurzen Prozess gemacht in diesem kurzen Match und hat sich den Gürtel geholt, den er ja dann später im Title vs. Title Match bei WrestleMania 6 dann quasi mit aufs Spiel gesetzt hatte, als er dann aber Hogan entthronen konnte. Das war natürlich der kometenhafte Aufstieg des Ultimate Warriors. Aber auch für Brutus Beefcake ging es jetzt erstmal tatsächlich in die zweite Garde, wurde dann auch die Fehde mit Ron Bass, hat er final dann für sich entschieden, war jetzt auch keine so große Fehde. Hat dann bei der Survivor Series dann tatsächlich nur noch ist er wieder auf den Honky Tonk Man getroffen, aber und auch Ron Bass natürlich, aber im Team des Ultimate Warriors. Also da hat man klar gesehen, der Warrior ist tatsächlich der größere Star als Brutus Beefcake. Und da war es erstmal so, dass er am Ende dann final den Sieg in einem tatsächlich Herr versus Herr Match gegen Ron Bass davontragen konnte, kurz Ende des Jahres 88. Und ja, Brutus Beefcake, der Barber, war trotzdem on top und bei den Fans unglaublich beliebt.
Genau, ich will eine Sache gerade noch ganz kurz zu der Story mit dem Warrior sagen, weil auch da, das, was wir jetzt erzählt haben, war quasi Storyline. Hinter den Kulissen sah es ein bisschen anders aus, weil da hat auch der Warrior seinen Namen hier in die Waagschale geworfen, hat gesagt, er will das große Titelmatch haben. Also er ist mit dafür verantwortlich, dass Brutus Beefcake hier nicht diesen Feel-Good-Moment und diesen Titelgewinn bekommen hat, sondern man hat dann wirklich dem Warrior quasi hier zugestimmt, hat gesagt, ja, wir planen was Großes mit dir, wir sehen die Reaktionen. Und wer weiß, auch da wieder, das war ein großer Punkt in der Karriere von Brutus Beefcake. Wer weiß, wo die Karriere anderweitig hingelaufen wäre, wenn er hier den IC-Title gewonnen hätte und wenn man das eben nicht so gelöst hätte. Lass mal einfach mal so stehen. Auf jeden Fall, nach der Geschichte gegen Ron Bass ging es weiter mit einer Fehde gegen Randy Savage. Und da ging es natürlich dann auch um die Haare. Also, das ist natürlich jetzt hier immer ein beliebtes Motiv. Also, da gab es ein Segment bei der Brother Love Show damals, wo Beefcake Sensational Sherry beleidigt hat. Und Savage hat ihn dann angegriffen und hat sogar dann Brutus Beefcake ein paar Haare abgeschnitten. Und Shaggy, das war dann der Aufgalopp wirklich für eine längere Geschichte, die wir hier gehabt haben, die sich ja dann letztlich auch bis zum SummerSlam des Jahres 1989 gezogen hat, wo auch hier Brutus Beefcake an der Seite von Hulk Hogan, da kommen wir nicht drum herum, im Main Event stand, gegen Randy Savage und Zeus.
Ja. Du lachst schon. Ich lache schon. Also Zeus, oder hieß ja später nochmal in der WCW, sind wir immer nochmal begegnet als Sieg-Gangster. Tony Lister, der auch nicht mehr unter uns fällt, wenn ich wüsste, gell? Auf jeden Fall, das war eigentlich ein Schauspieler, der in dem Film, der nach unserem Format No Holds Barred genannt worden ist, oder wie hieß er im Deutschen nochmal?
Der Hammer.
Der Hammer, genau. Das war quasi der Gegner von Hogan in diesem Film. Und man hat das natürlich diese Cross-Promotion betrieben und hat ihn auch hier mit in den Ring gestellt. An der Seite von Savage sorgte schon für so ein bisschen Presse. Allerdings, der Film ist damals auch nicht wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ist ein Kultfilm mittlerweile, aber damals nicht so super erfolgreich. Hat hier jetzt auch nicht so viel gebracht. Der hatte einen coolen Look, aber war natürlich ganz schlecht der Wrestler Tiny Lister oder Tony Lister, wie er eigentlich auch hieß. Und hier die Mega Maniacs waren quasi das erste Mal auch bei der WWF dann unter gemeinsam im Tag Team angetreten. Das war für Brutus schon ein schöner großer Moment, Main Event eines Pay-Per-Views. Kann man schon so machen. Aber danach, was danach für ihn kommen sollte, nach der Geschichte, war ja schon auch ein großer Moment. Denn auch hier war er wieder für Größeres vorgesehen. Am Ende war es dann doch wieder anders.
Ja, genau das. Also die beiden, also Hogan Beefcake und dann auch gemeinsam mit Savage und Zeus, die haben schon große Matches bestritten. Auch im Steel Cage zum Beispiel. Wrestlerisch hat natürlich da der arme Randy Savage hier das Match absolut tragen müssen. Aber insgesamt war das schon eine Fehde, die Aufmerksamkeit kreiert hat. Das muss man sagen, Spagat zwischen Hollywood und Wrestling, das hat ja WWE bzw. WWF zur damaligen Zeit immer gern gemacht. Und jetzt sind wir da an dem Zeitpunkt, wo ich zumindest auch dann aktiv ins Wrestling-Schau-Geschehen eingestiegen bin. Und das ist WrestleMania 6. Da soll es ja ein Match gegen Mr. Perfect geben. Und Shaggy, das war damals wahrscheinlich auch ein kleiner Schocker, weil da hat ja Brutus Beefcake Mr. Perfect clean besiegen können. Und das war tatsächlich die erste Pay-Per-View-Niederlage für Mr. Perfect.
Ja, das war eigentlich sogar die erste offizielle quasi Niederlage. Die anderen Niederlagen, die hatte er, waren natürlich bei House-Shows, die da damals auch noch nicht so gezählt waren. Also man, Mr. Perfect, der war jemand, auf den man sehr gesetzt hatte. Und auch die Geschichte mit Mr. Perfect sollte ja weitergehen. Es gab hier den cleanen Sieg. Am Ende sollte es auch hier, und das fand ich damals auch so cool, ja auch an die Haare von Mr. Perfect gehen mit seinen goldene Löckchen, konnte er aber aus dem Ring entweichen und der Manager von Mr. Perfect musste dran glauben, der Genius, also der Bruder von Randy Savage, Lenny Poffo, war dann quasi das Frisurenopfer bei WrestleMania 6 von dem Brutus the Barber Beefcake und die Fehde sollte weitergehen. Wir wissen ja, ich hatte eben schon angedeutet, der Ultimate Warrior hatte damals sich den World Title geholt, also hatte er den Intercontinental-Titel abgegeben müssen und es gab ein Turnier und Beefcake in der ersten Runde damals ausgeschieden gegen Dino Bravo, aber der Gewinner des Turniers sollte am Ende dann Mr. Perfect sein. Und Mr. Perfect, die Fehde mit Beefcake war noch nicht vorbei. Die sollten eigentlich aufeinandertreffen beim SummerSlam. Und hier, auch hier sollte es damals beim nächsten SummerSlam für Brutus Beefcake den Titelwechsel geben. Aber da kam leider ein Unfall dazwischen.
Ja, ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Beim Gleitschirmfliegen, also bei diesem Parasailing nennt sich das ist ja quasi Motorboot fährt vorne weg und du hängst hinten mit dem Gleitschirm dran und fliegst da hinterher. Und da gab es eben einen sehr schweren Unfall, wo er dann auch quasi bei dem, wie soll man sagen, beim Start quasi schon wirklich dann mit dem Boot kollidiert ist, so habe ich das zumindest verstanden, ja. Shaggy, und sich dabei allerschlimmste Brüche und Verletzungen im Gesicht zugezogen hat.
Ja, und hier war, den ich vorhin angesprochen habe, B-Point Player, der ihm damals quasi,
genau.
Ich weiß nicht, ob er das Leben gerettet hat, aber zumindest hat er ihn gerettet und hat ihn dann auch ins Krankenhaus gebracht. Und das war auf jeden Fall ein Grund, warum Brutus Beefcake eine längere Auszeit nehmen sollte. Er kam dann 91 wieder zurück, aber das ist eine andere Geschichte, als maskierter Wrestler, der aber, da haben sich viele Wrestler aber auch gesagt, also er hatte damals, war noch nicht 100% geheilt und kam als maskierter Wrestler zurück, der einige von denen in dem Fall Heels attackiert hat, wahllos irgendwelche Heels ausgesucht hat, wie Dino Bravo, Rick Martel, ich glaube auch Earthquake, den er irgendwie attackiert hatte. Aber viele der Wrestler wollten damals auch nicht mit ihm arbeiten, weil sie auch Angst hatten, weil er tatsächlich noch nicht ausgeheilt war. Und deswegen hat man dieses Gimmick damals noch fallen gelassen. Und ich konnte mich tatsächlich daran auch überhaupt nicht mehr erinnern. Du?
Nee, konnte ich mich auch gar nicht dran erinnern. Ich habe wirklich, bei mir ist diese Barbershop-Segmente, die kennt man natürlich dann im späteren Verlauf und dann eben sein Comeback 93. Aber zur damaligen Zeit, wir sprechen jetzt so frühes Jahr 91, da war er einfach auch noch nicht fit und man hat ja auch immer wieder die Geschichten gehört, was da mit ihm passiert ist. Ne? Also das heißt, ihm wurden da über 100 Fuß Draht wurden verarbeitet in seinem Gesicht, es sind über 30 Schrauben verarbeitet worden und man musste wirklich sein Gesicht wieder neu zusammensetzen. Der hat zwischenzeitlich, konnte er nicht essen, der konnte nicht richtig atmen aus eigener Kraft. Also das war eine lebensbedrohliche Verletzung, die er sich hier zugezogen hat, das muss man da nochmal betonen. Das war nicht irgendwie, der hat einen kleinen Bruch gehabt oder sonst irgendwas, sondern das war wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Und da kann man das dann eben auch absolut verstehen, dass man da vielleicht auch erstmal gesagt hat, nee, das lassen wir besser sein und wir ziehen ihn erstmal ab. Und stattdessen hat er dann ja diese, ja, Interviewerrolle übernommen, ne, und da immer wieder mit dem Barbershop für Furore gesorgt. Und Shaggy, wir haben demnächst noch hier den Podcast zum Split der Rockers parat. Das ist wahrscheinlich auch so das bekannteste Segment aus dem Barbershop.
Ja, eigentlich gibt es zwei bekannte Segmente, deswegen habe ich ein bisschen lachen müssen, als du sagst, für Furore gesorgt, weil so cool waren das diese Segmente gar nicht. Man hatte hier einen aufgebauten Friseursalon mit einem Stuhl dazwischen und dieser Scheibe, aber gerade die Szene mit den Rockers hat natürlich die hat für Furore gesorgt, weil das war der Split überhaupt, den man sich so in Erinnerung behalten konnte, der Split eines Lieblings-Tag-Teams. Andere Sache, an die ich mich noch total erinnere, war natürlich die, als Sid Justice ja damals dieses Barbershop auseinandergenommen hat, der kurzzeitig auch als wirklich auch Face of the Company mit hätte aufgebaut werden sollen, aber dann hat man ihn zum Heel geturnt, gegen Hogan quasi, und hier natürlich musste er den Barbershop von Hogans besten Freund, das hat man damals ja auch dann schon auch gewusst und offen auch erzählt, auseinandergenommen, und ja, das war auch der dann auch erstmal das Ende wieder für Brutus Beefcake, der dann auch längere Zeit wieder out of order war.
Genau, das Budget war halt schlicht nicht da, um den Barbershop wieder aufzubauen, das ging halt nicht.
Ja, die Wände sind ja schon umgefallen.
Genau. Nein, so war es natürlich nicht. Man hat natürlich dann auch mit Brutus Beefcake noch was anderes vorgehabt, nämlich, da sind wir dann im Jahr 1993 und da hat er dann auch wieder Freigabe bekommen, aber man hat sehr offen damit gespielt seitens WWE, dass diese Verletzung aufgetreten ist und hat daraus auch gleich eine Geschichte gemacht. Nämlich da gab es dann das Comeback-Match zwischen Beefcake und Ted DiBiase und das wurde auch entsprechend emotional aufgeladen und Brutus Beefcake hat auch jeden Schlag da verkauft bis zum geht nicht mehr. Am Ende soll es dann aber auch noch den hinterhältigen Einsatz des Aktenkoffers von Irwin R. Scheister geben hier, der dann gemeinsam mit Ted DiBiase nach der Disqualifikation dann auch auf Brutus Beefcake eingeschlagen hat. Und das war so eine schlimme Szene, Shaggy. Da konnte selbst Jimmy Hart nicht mehr an sich halten und hat sich gegen Money Inc. gewendet und hat hier Brutus Beefcake quasi vor Schaden bewahrt.
Ja, Jimmy Hart natürlich auch ein Langzeitfreund von Beefcake und Hogan. Genau. Und jetzt endlich mal hat er sich an seine Seite gestellt. Er war sonst wirklich immer Heel-Manager. Hier das erste Mal als Face quasi dann auf die Seite von Beefcake. Und ja, es sollte ja nicht nur Jimmy Hart sein, der sich an die Seite von Beefcake stellt, sondern jemand anders kam zurück, den wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich länger nicht mehr gesehen hatten, der eine längere Auszeit genommen hatte. Aber pünktlich zu WrestleMania war er zurück. Ich glaube, den Namen haben wir auch schon heute erwähnt. Wir sprechen natürlich von
ja, Hulk Hogan natürlich. Ja. Ne? Wenn Brother Booty hier ein bisschen Hilfe braucht, dann kommt Hogan zurück. Und wenn Gold in Sicht ist, dann kommt Hulk Hogan noch viel lieber zurück. Aber ganz wichtig war natürlich hier auch die Story, dass ja Brutus Beefcake sich auch Schutz besorgt hat, nicht nur mit dem Hulkster und mit Jimmy Hart, sondern dass er auch eine Maske, eine monströse Maske, die, wenn ich mich nicht komplett täusche, von der NASA gefertigt worden ist.
Ja, das stimmt. Das habe ich total vergessen. Das stimmt. Das hat man damals in den Shows gesagt. Die NASA hat ihm extra so eine Maske anfertigen lassen. Warum auch nicht, wenn Brutus sie die braucht, dann lässt wahrscheinlich hat Hogan einfach, der die NASA angerufen hat, gesagt, hier, bitte, wir brauchen eine Maske, weil wenn die jemand anfertigen kann, dann die NASA. Und es sollte dann auch zum Match kommen, und zwar Money Inc., wie sie ja hießen, Ted DiBiase und Irwin R. Scheister waren Tag Team Champions. Und bei WrestleMania 9 sollte es das Match geben, der Mega Maniacs gegen Money Inc. Und Hogan hat auch WrestleMania 9 mit einem Gürtel verlassen.
Genau, mit einem anderen Gürtel. Das Match hier bei WrestleMania 9 ist ein unglaublich zähes Ding. Ich hab's gehasst. Ja,
ganz schlimm.
Das ist ganz furchtbar. Gar keinen Spaß gemacht. Auch natürlich die Geschichte dann, die man im Vorfeld erzählt hat mit Hogan mit seinem blauen Auge und sowas. Also ganz merkwürdig. Ne? Und dann eben, ja, war es ein Disqualifikationsniederlage ja sogar, ne? Gegen Money Inc. Weil dann doch, weil es da noch einen Eingriff auch gegeben hat. Also alles nicht so richtig geil, aber für Hogan hieß es dann natürlich im Main Event, dass er dann ja Bret Hart unterstützt hat, in Anführungsstrichen, und eben gegen Yokozuna hier den Titel in einem ganz spontanen Title-Match anberaumt hat. Aber die beiden hatten dann auch im Nachgang noch einige Matches gegen Money Inc., die dann auch meistens die Mega Maniacs hier gewonnen haben. Er war auch nochmal in Japan unterwegs und war auch nochmal in Europa unterwegs. Also das schon, aber es war jetzt kein großer Run mehr. Das Witzige ist, es gab damals Gespräche von Vince McMahon mit Hulk Hogan, wo besprochen worden ist, ja, wer ist denn derjenige, der hier, wenn du jetzt nach Hollywood gehst, wenn du jetzt weg bist, wer soll denn derjenige sein, der hier deinen Spot einnehmen könnte? Und Hogan nannte natürlich unter anderem Brutus Beefcake als einen von denen, aber man hat sich da nicht drauf eingelassen, sagen wir es mal einfach so, aber ich finde es eben ganz witzig. Und ja, damit endet dann auch die Zeit von Brutus Beefcake bei der WWF, Shaggy. Es ging noch mal kurz nach Japan zur und andere Promotions, in die WWWA zum Beispiel, IPWA zum Beispiel und noch andere Promotions. Aber der nächste große Karriereschritt sollte dann ja folgen, hinter Hulk Hogan her natürlich, Richtung WCW.
Ja, Hogan hatte ja im großen Tamtam damals bei der WCW angeheuert. Da gab es ja die Parade und was es damals alles gab, als Hogan zur WCW gegangen ist. Und die WCW erstmal ins Unglück gestürzt hatte. Aus der coolen WCW mit den coolen Matches wurde jetzt erstmal Hogans Liga, wo er schalten und walten konnte, wie er wollte. Und wenn es jemand wie Hogan kann, ja, kreative Power, dann holt er natürlich auch seinen Brother Prudy dazu, wie er ihn auch am Anfang auch genannt hat. Der tauchte plötzlich auch mit auf und war an der Seite von Hogan. Man hat auch erzählt, die beiden waren ja schon Tag-Team-Partner in den letzten Jahren und hier sollten sie auch weiterhin zusammenarbeiten. Hogan gerade damals in der großen Fehde gegen Ric Flair. Wurde in der Zeit übrigens auch mehrmals attackiert, auch hier wieder von einem maskierten Wrestler. Das kannten wir schon aus den 90ern und noch früheren, doch, 91 von der WWF, aber auch ein Ric Flair hatte diese Taktik ja schon mehrmals benutzt als Black Scorpion, falls du dich da an diese großartige Geschichte noch erinnerst. Also hier wusste man nicht, wer könnte es am Ende sein, der Hogan hier attackiert hat. Ja, am Ende, nach dem Sieg gegen Ric Flair, stellte es sich heraus, es war niemand Geringeres als Brother Prudy, der fortan nun auf einen neuen tollen Namen hörte. Und es sollte nicht sein letzter Name hier in wenigen Monaten, sag ich mal, bei der WCW sein. Der Butcher. Nicht der coole Butcher von heute, nein, ein anderer Butcher war geboren. Prudy, Brother Prudy Butcher.
Ja, jetzt sind wir wirklich in dem Teil angelangt, der auch in Gimmicks aus der letzten Reihe vorkommen könnte. Weil jetzt wechselt quasi Ed Leslie die Gimmicks schneller als manche Leute Unterhosen. Also ist ja wirklich so, dass der in der kürzester Abfolge in wenigen Jahren einfach ganz viele obskure Gimmicks hier durch hat. Dieses Butcher-Gimmick ist ja auch dann auf Anraten von Hogan entstanden. Der wollte hier das Match gegen seinen besten Kumpel haben. Und dann gab es ja auch diese Formation der Three Faces of Fear mit Kevin Sullivan und Avalanche. Auch Avalanche natürlich jemand, den Hogan aus der Vergangenheit kennt. Earthquake, auch die hatten da eine große Fehde. Was das Gimmick angeht, natürlich eine absolute 180-Grad-Drehung. Ne? Also der Butcher, ein brutaler Charakter, emotionslos und knallhart, der hier dann, wie gesagt, auch attackiert hat, immer wieder von hinten. Und da gab es dann eben diese Formierung der Three Faces of Fear. Ja, dieser Masked Man. Ich fand das damals gar nicht so schlecht. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass ich damals vielleicht auch keine Ahnung hatte.
Ja, vielleicht, ja, okay, das kann man schon machen. Ich finde das auch nicht so schlecht. Aber dass man das dann als Main Event von Starrcade, quasi der WrestleMania der WCW nutzt. Und generell, wenn man sich Starrcade in diesem Jahr anschaut, also da waren 94, ja nur Hogan-Freunde, 94 auf der Card, Jim Duggan, die Nasty Boys, Mr. T, Avalanche hast du gerade angesprochen. Der Butcher, also das waren ja nur, und das bei 7 Matches. Also, das ist schon, das kann man so nicht machen. Aber das ist ein anderes Thema.
Es gibt auch das legendäre Match zwischen Alex Wright und Jean-Paul Levesque übrigens da auf der Card. Das sollte man sich auch nochmal anschauen, wenn man sehen möchte, wie Triple H nämlich die Fasson verliert und sehr unprofessionell zu Werke geht. Das ist ein Match, was man sich da anschauen kann.
Schau
sich
das an. Aber gut, der Butcher, vergessen wir das Gimmick des Butchers, denn das war danach auch tot. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass er auch sein Gedächtnis verloren hatte.
Ja.
Relativ schnell. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber kann passieren. Deswegen wusste er auch seinen eigenen Namen nicht mehr. Und da auch die WCW offiziell und Fans seinen Namen lieber vergessen wollten, trat er ab sofort unter den Namen The Man With No Name an.
Es gab ja da eine Fehde mit Kevin Sullivan, in dessen Folge dann, die beiden waren sich uneins und in dessen Folge gab es dann eben eine Attacke und da hat dann eben der Butcher sein Gedächtnis verloren und wurde dann eben The Man With No Name. Auch das wieder, ne? Wer denkt sich so ein Gimmick aus, ne? Und das wird ja dann auch immer schlimmer. Das war nur eine kurze Übergangszeit. Also auch die Three Faces of Fear, die lebten auch wirklich nur ein bisschen mehr als ein Jahr, wenn man's hochrechnet, ne? Aber haben auch wirklich nur dieses eine größere Programm gehabt, wo dann natürlich auch die entsprechenden Mitglieder der Faces of Fear gegen die Gruppierung um Hulk Hogan gewrestelt hat, aber nachdem man da schon gemerkt hat, das funktioniert nicht. Mensch, Shaggy, da machen wir
das Gleiche einfach nochmal.
Genau.
Oder? Das waren ja die gleichen Leute. Also, Sullivan hat dann, okay, hat es nicht geschafft, mit den Three Faces of Fear Hogan oder Hulkamania zu zerstören. Dann muss übernatürliche Macht her, und zwar der Dungeon of Doom war geboren und Woche für Woche kamen neue Gesellen durch diese Dungeon-Tür und haben Kevin Sullivan auf seinem auf seinem Kriegsfahrt gegen Hulkamania unterstützt, unter anderem Avalanche, der jetzt Shark war? War das Shark?
Hieß ja, er so? Shark Attack.
Ja, genau.
Beide Namen waren dabei, ja.
Und auch Zodiac, der ja jetzt auch die Fehde eigentlich hatte mit Kevin Sullivan. Also der Man with No Name wurde ja zum Zodiac, zum Yes, No. Zodiac mit ganz seltsamer Facepaint, seltsamen Haaren, seltsamen Blick. Also auch der war natürlich jetzt an der Seite hier von Kevin Sullivan erneut zurück. Also eigentlich im Grunde das Gleiche mit noch mehr Mit- und Undercardern.
Ja, aber da waren auch ein paar größere Namen dabei. Natürlich der Giant, das ist ja wirklich so die Errungenschaft, die der Dungeon of Doom hervorgebracht hat. Aber ansonsten, natürlich waren das alles wirklich schlimme Mitkader. Wer erinnert sich noch an den Yeti?
Ja.
Aber hört euch dazu den Dungeon of Doom Podcast an. Also, das ist wirklich eine Gruppierung. Auch mit Meng hatten wir noch dabei. Und Kamala hatten wir auch zu der Zeit natürlich noch dabei. Komplett außer Zeit gefallen einfach. Also das hat man auch damals schon nicht mehr cool gefunden. Und für Brutus Beefcake beziehungsweise den Zodiac Shaggy, den haben wir jetzt ja auch noch. Der Zodiac, der Yes, No und der sich nie entscheiden konnte und man wusste nie genau, was will der überhaupt sein für ein Charakter. Was war das? Und dann kam ja später raus, dass ja Hogan einen Maulwurf in den Dungeon of Doom reingeschleust und das war der Zodiac.
Ja, also der hat die ganze Zeit nur diese Rolle gespielt. Das war ja gar nicht wirklich. Für Hogan hat er das extra gemacht. Und
I did it for The Rock.
He did it for Hogan, um ja. den Dungeon of Doom von innen zu zerstören. Weil Hogan, Sting, Lex Luger, Randy Savage, die alle an der Seite von Hogan standen, hätten das auch alleine nicht geschafft, den Dungeon of Doom auseinanderzunehmen. Deswegen brauchte man hier noch einen Maulwurf, beziehungsweise einen Maulwurf mit einem schönen Hintern. Denn das war das nächste Hauptaugenmerk.
Der Booty Man. Ja, Shaggy, wir sind eigentlich wieder beim Thema Stripper, nur dass der hier seinen Arsch ganz besonders gerne hat.
Genau, also hier Mr. Ass, den gab's später, hier gab's schon den Booty Man, mit dem Booty Babe übrigens auch an der Seite, also Kimberly Page, die ja Frau von damals von Diamond Dallas Page, stellte sich an die Seite von Booty Man und ja, die nächste Fehde war geboren, Booty Man gegen Diamond Dallas Page, aber auch die habe ich jetzt auch nicht so gut in Erinnerung. Page war damals noch nicht so weit, wie er war und auch das Booty Man Gimmick kam halt überhaupt nicht gut an und war auch nach wenigen Wochen auch schon wieder Geschichte.
Das war halt dann irgendwann da, ne? Das war auch die einzig nominelle große Fehde, die dieser Charakter halt eben gehabt hat. Ganze knicken und dann ging's ja auch so weiter. Ich fand das damals auch total obskur. Also es war halt einfach albern. Man hat so ein bisschen Barber-Vibes noch gehabt, ne, von den Gesten her und so, aber ansonsten war das einfach Crap. Es war feinster Wrestle-Crap. Aber vor allem ging es ja dann auch in den Übergang mit der New World Order und auch da gab es ja den Moment, wo ja man gedacht hat, dass Brutus Beefcake dann wieder Brother Brutie hier zur NWO gehen würde, aber man hat diesen Moment einfach damals bei Hogwild, da kam er dann mit einer Torte raus und hat Hogan gratulieren wollen, weil der den Championship gewonnen hat und da hat man gedacht, Mensch, jetzt tritt er da auch noch bei an die Seite von Scott Hall, Kevin Nash und Hogan, aber Shaggy, es war letztlich einfach nur dafür gedacht, um hier darzustellen, wie ruchlos und gemein der gute Hollywood Hogan eigentlich ist, weil danach haben die drei gemeinschaftlich hier seinen besten Freund verprügelt.
Ganz genau, also er kam zwar mit dem NWO-Shirt, aber am Ende sollte er natürlich nicht bei der NWO wenn ich es ausspreche, klingt es komisch, weil wir kommen gleich zu was anderem. Nicht bei der NWO landen, denn er wurde natürlich verprügelt von den Leuten und war dann erstmal nicht gesehen. Bis er dann wieder gesehen war und zwar an der Seite von Hogan in der NWO als dessen Bodyguard mit dem neuen Namen The Disciple. Und auch mit einem Bart erstmalig, also Vollbart so und das war schon ein anderer Look. Auch die Muskeln wurden jetzt präsenter nochmal gezeigt. Ich glaube, der hat dann nochmal ordentlich trainiert und sich eingeölt.
Und andere Dinge getan wahrscheinlich auch.
Ja, vielleicht auch andere Dinge noch getan. Das kann sein, dass er so schnell auch so einen Körper bekommen hat. Ist natürlich möglich mit Sonnenbrille und so. Also der sah schon ein bisschen anders aus und stellte sich jetzt an die Seite von Hogan, in dessen wunderbarer Fehde mit Roddy Piper unter anderem.
Ja, der Disciple, ne? Also im Ring keine große Rolle, die er hier gehabt hat, sondern es ging einfach nur darum, dass Hogan hier nochmal Backup haben wollte. Und hey, ja, Creative Control, ne? Der wollte dann eben hier mit reingebracht werden und hat einen neuen Finisher hier mit reingebracht, nämlich einen Stunner war es das quasi. Und den nannte er damals The Apocalypse.
Ja. Boah. Das ist natürlich ein großer Moment gewesen. Allerdings sollte der Moment noch größer werden, denn der Disciple war dann der auch, war ja gebrainwashed, kann man das so sagen. Es
besessen
gab noch
vielleicht auch
eine andere legendäre Fehde, und zwar die von Hogan und dem Warrior, auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Da werdet ihr auch bei On a Pole,
gab's schon.
Wenn ihr das gehört habt, On a Pole, diese Folge ist, ich sag mal so, eines der schlimmsten Matches überhaupt. Und da spielte der Disciple auch noch eine ganz große Rolle. Er war auch das zweite, ja, und eigentlich einzige Mitglied der One Warrior Nation, des Ultimate Warriors, nach der, ja, nach dem Brainwash, und hatte aber ansonsten da jetzt keine große Rolle mehr. Und insgesamt auch war es das dann schon, oder?
Ja, er hat halt hier zu der Zeit ein paar kleinere Matches bestritten, aber das ist alles nicht der Rede wert. Es ist nichts, wo man sagen muss, mein Gott, da muss man dabei sein. Hier war er eben nochmal dabei, um darzustellen, was für eine Macht der Warrior quasi hat, und dass er sogar den besten Freund, diesen tollen Begleiter, diesen treue Seele, den Disciple, ne, Disciple heißt ja Jünger, nicht zu von ungefähr kommt das ja da, ne, dass er sogar den hier beeinflussen kann, aber es war Crap. Man muss auch gar nicht großartig drüber reden. Das war wirklich ganz schlecht. Und man hat ja auch mit dem Disciple im Ring eigentlich nie was angefangen. Der war dann noch beim World War III in der Battle Royale dabei. Und dann eben Ende 99 hat er noch mal, ja, wieder mit dem alten Gimmick quasi, mit dem Outfit vom Brutus Beefcake eigentlich zugegen. Und dieses Disciple-Gimmick lief dann einfach aus. Der ist dann einfach irgendwann nicht mehr aufgetaucht und ist dann noch mal so als Gag, war er dann noch mal bei der WCW dann eben zugegen in 99, hatte gegen Jim Duggan verloren, aber das interessiert eigentlich niemanden. Das sind auf jeden Fall eine lange Liste der schlechten Gimmicks, die er hier innerhalb von wirklich 4-5 Jahren quasi eingenommen hat. Also Brother Booty, der Butcher, der Man with No Name, der Zodiac, der Booty Man, der Disciple und dann wieder Ed Leslie / Brutus Beefcake. Also 7 Charakterwechsel. Das hat schon fast so ein bisschen Bundesliga-Anleihen, finde ich. Also da manche Vereine wechseln so schnell die Trainer, der wechselt so schnell hier die Characters. Und Shaggy, danach ist auch einfach die Karriere, die aktive Karriere von Brutus Beefcake hier ausgelaufen, muss man sagen. Der hat noch ein paar Matches bestritten dann zu der Zeit, dann auch im Nachgang noch, aber wirklich große Sachen sind da nicht mehr dabei. Er war vor allem jemand, der gern bei diesen Legendenshows aufgetreten ist und da eben, ich sag's mal ganz böse, auch das Geld mitgenommen hat natürlich, ne?
Ja, klar. Es gab noch ein paar kleine Skandale, mit denen er noch beteiligt war oder sein Name auch gefallen ist. Aber vor allem, was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, wäre natürlich seine Hall of Fame-Aufnahme 2019 in die WWE Hall of Fame. Rate mal, wer seine Antrittsrede gesprochen hat.
Hulk Hogan?
Ganz genau. Wie könnte es anders sein?
Ja, also auch er jemand, der dann noch ein bisschen Drogenprobleme gehabt hat und deswegen Probleme gehabt hat und noch andere Geschichten, aber jemand, der auch zuletzt auch mit gesundheitlichen Schwierigkeiten auf sich aufmerksam gemacht hat, und da kann man in ihm genauso wie ganz vielen anderen Wrestlern dieser Generation auch nur wünschen, dass er das alles hinter sich bringt und dass er hier noch ein schönes Rentenalter verbringt, weil wie gesagt, er ist jetzt 64, der soll jetzt noch eine gute Zeit haben, der kann noch ein paar Legendenshows hier mitnehmen und da noch mal auf der Nostalgiewelle mitschwimmen, da habe ich gar kein Problem mit. Aber den werden wir nicht mehr in größeren Rollen sehen. Shaggy, wir haben jetzt die Karriere hier besprochen. Es ist doch länger geworden, als ich erwartet habe, muss ich dazu sagen. Ich habe gedacht, wir kommen hier bei einer halben Stunde raus, aber es ist doch ein bisschen länger geworden. Wie gehst du hier aus dem Podcast eigentlich raus über Brutus the Barber Beefcake? Ist ja schließlich dein Kindheitsheld.
Naja. Also ich finde ihn jetzt nicht cooler als vorher. So, es ist schwer zu sagen. Ich habe es ja schon erklärt, dass ich damals halt auch einfach, das war der erste, den ich gesehen habe, der irgendwie außergewöhnlich war. Ich fand Hogan jetzt, der sah mit seiner Halbklatze damals nicht so cool. Beefcake hatte die cooleren Outfits und vor allem diese coole Musik, das hat mir schon gefallen. Und stand ja damals, als ich angefangen habe, auch im Rampenlicht. Ich habe relativ schnell auch erkannt, nee, der ist es eigentlich nicht. Und dann wurde es, mein erster richtiger Lieblingswrestler war dann tatsächlich der Texas Tornado, den hoffentlich trotzdem bald auch hier mal besprechen dürfen, denn auf den habe ich Bock. Aber trotzdem habe ich mit Brutus Beefcake, gerade wenn er so mit gestruttet, gecuttet zum Ring kam, mit der coolen Musik und der Gartenschere, das hat schon funktioniert. All seine Zeit danach, also ab dem Unfall möglicherweise sogar, was danach kam, das hat mir alles auch nicht mehr zugesagt. Und ich glaube, das hat auch keine mehr so richtig zugesagt. Ohne Hogan an seiner Seite wäre er dann wahrscheinlich noch schneller weg vom Fenster gewesen.
Ich bin da komplett bei dir. Als Brutus the Barber Beefcake mochte ich ihn absolut gerne und fand auch immer, dass er wirklich ein schöner Farbtupfer auf der Card gewesen ist. Schon das Comeback dann 93. Da war ich zwar noch bis ins tiefste ein Mark, wie man so schön sagt. Also ich habe da auch wirklich dann vorm Fernseher gesessen und habe da mitgefiebert und fand das auch irgendwie ganz geil, als man dann Money Inc. gegen die Mega Maniacs gezeigt hat und hat mich dann damals sogar auf das Match gefreut. Aber das Match hat dann auch sehr schnell dafür gesorgt, dass ich das Interesse daran umso schneller verloren habe. Entsprechend diese alte Zeit als Brutus the Barber Beefcake, die war toll. Da ist er aufgeblüht und hat auch gezeigt, dass er da auch die Massen bewegen kann. Und man hat da ja auch wirklich mit ihm Geld verdient. Das darf man auch nicht vergessen. Und er ist auch für sehr, sehr viele und offensichtlich auch für euch da draußen ein interessanter Charakter gewesen, über den man mehr erfahren möchte, an den man auch gerne zurückdenkt. Und deswegen finde ich, passt er auch sehr gut hier in das Format der Helden aus der zweiten Reihe, obwohl er natürlich massiv von seiner engen Verbindung zu Hulk Hogan gelebt hat. Die beiden hatten ja auch zwischendurch dann nochmal Streit, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben sich auch entzweit zwischendurch und haben sich dann im späteren Verlauf wieder vertragen. Aber nichtsdestotrotz, Brutus Beefcake, ein legendärer Charakter, so würde ich es einfach mal packen, gerade in seinem Barber-Gimmick. Ansonsten jemand, der perfekt in wahlweise 2x5 on a pole oder andere Wrestle-Crap-Formate reinpasst.
Ich glaube, er ist der einzige Wrestler, der 2x5 die schlechtesten Gimmicks alleine füllen könnte. Weil 10 Gimmicks, die schlecht waren, kriegen wir hin mit ihm.
Ja. Eieiei, das war. Ich fand es trotzdem schön, über ihn zu reden.
Ja.
Ich bin ehrlich, weil gerade diese alte Zeit mit den Anfang der 90er, das mochte ich schon sehr gern und natürlich auch dieser Schicksalsschlag mit dem Gleitschirmunfall, das ist schon eine harte Story und ist auch eine interessante Story dann, die man hier zu erzählen hat. Aber Shaggy, ich glaube, damit sind wir dann am Ende dieser Episode der Helden aus der zweiten Reihe.
Yes, wir sind durch, vorbei, wir haben über Brutus Beefcake geredet, werden auch noch oft mit Sicherheit über ihn reden, wenn wir über die alte WCW reden, wenn wir über die Zeit reden, wird der Name Brutus Beefcake noch des Häufigeren fallen. Ich bin froh, dass wir jetzt den Podcast über ihn gemacht haben. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Ich glaube, das nächste Mal sollte es der Texas-Tunnel irgendwann sein.
Wir werden mal gucken, wen wir dann als nächstes.
Oder Crush, hatten wir den schon?
Wir hatten schon Crush.
Okay.
Shaggy, Alter, dein Gedächtnis, ey, das ist auch unfassbar. Naja, wir werden schauen, wen wir als nächstes dann hier zur Abstimmung bringen. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.